möchten dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen ankommen lässt, landen lässt, Vater. Ich bete, dass du diesen Raum jetzt schützt, unsere Herzen schützt, Vater. Wir möchten verstehen, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz. Ich bete, dass du jetzt alle Sperren und Herzensschwere von uns nimmst. Vater, ich bete, dass dieses überaus wichtige Thema in unser Herz hineintrifft. Nimm jede Form von Gleichgültigkeit, von Unterhaltungsmentalität weg von uns, Vater. Lass uns verstehen, wir sind hier, weil du zu uns sprechen möchtest und nicht irgendein Prediger. Vater, wir beten, dass dein Geist unserem Herzen spricht. Wir wollen die Dringlichkeit auch dieser Zeit verstehen, in der wir leben. Jesus, wie es Marco vorhin auch gesagt hat, wir stehen vor deinem Thron. Dein Thron kommt näher. Dein Kommen rückt näher. Jesus, und wir wollen immer wieder neu uns erinnern, wir sind Menschen, die geschaffen sind für die Ewigkeit. Wir sind geschaffen als dein Gegenüber. Wir leben hier nicht zufällig unsere 70 oder 80 Jahre runter. Du hast uns nicht geschaffen für ein Leben des gerade so Überlebens oder vor uns Herlebens. Du hast uns geschaffen für eine ewige Romanze, eine ewige Liebe mit dir. Und dies ist eine Zeit, in der sich deine Braut vorbereiten soll. Und ich bete, Herr, dass auch dieser Abend heute ein Stück dazu beiträgt, Herr. Amen. Unser Thema, das wir letzten Sonntag begonnen haben, hat die Überschrift Verstand versus Gottvertrauen, also Verstand gegen Gottvertrauen. Der Kampf in unseren Herzen. In unseren Herzen tobt ein Kampf, und ich sage jetzt mal bewusst, in unseren christlichen Herzen tobt ein Kampf, wo dein Verstand gegen das Gottesvertrauen kämpft. Und dies ist ein Kampf, der vielen von uns überhaupt nicht richtig bewusst ist. Und dieser Kampf hat sich in vielen von uns schon so weit in unser Gottesvertrauen hinein verlagert, dass ein großer Teil unseres Gottesvertrauens kein Gottvertrauen mehr ist, sondern Vertrauen in den eigenen Verstand und in die eigenen Möglichkeiten ist. Wir leben mehr aus dem eigenen Verstand und aus den eigenen Möglichkeiten, als aus dem, was Gott tun kann. In Sprüche 3, 5 bis 8 heißt es, verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen. Ich habe es neulich schon gesagt, von ganzem Herzen im Hebräischen bedeutet von ganzem Herzen. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Von ganzem Herzen. Nicht mit einem halben Herzen, nicht mit einem Viertelherzen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht, und nicht heißt nicht, auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen, nicht in einigen, in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Allein sich mit diesem Vers eine Stunde in einen Raum zu setzen, müsste eigentlich ausreichen, uns alle derartig zu provozieren, dass wir irgendwann auf dem Boden liegen und weinen und sagen, Herr, das ist in meinem Leben eher wenig abgebildet. Halte dich nicht selbst für weise, wird noch so hinterhergeschoben. Wie wenn der Schreiber wüsste, was er uns zu sagen hätte. Und der Autor dieser Zeilen ist kein anderer als Gott selber. Ich möchte, wie gesagt, diese Serie weiter fortsetzen. Und ich weiß nicht, wie lange sie noch gehen wird. Aber ich möchte nochmal die Frage stellen, wo beginnt unser Vertrauen, der Glaube an Gott? Und wo hat unser menschlicher Verstand zu enden? Wir haben neulich schon gelernt, dass dieser Vers in unserer christlichen Lebensrealität manchmal ganz anders interpretiert wird. Wir leben diesen Vers ungefähr so: Verlass dich auf deinen Verstand von ganzem Herzen, und wenn er und deine Ressourcen dich nicht mehr weiterhelfen können, dann verlass dich auf den Herrn. Das ist die Lebensrealität in weiten Teilen der christlichen Landschaft. Und damit meine ich uns und ich meine mich ganz besonders damit auch. Ich möchte hier ganz klar sagen, ich halte diese Predigt nicht als jemand, der es drauf hat oder jemand, der da voll drin lebt. Ich bin in Prozessen seit einigen Wochen drin, wo ich selber von Gott zutiefst erschüttert worden bin, als ich diesen Vers gelesen habe, brach eine ganze Offenbarungslawine über mich herein. Und manchmal hat Gott so seine Zeiten, wo er zu uns spricht, das ist sehr gut. Und wo ich an mir selber erkannt habe, wie viel von meinem eigenen Verstand Teile meines Seins eingenommen hat, wo eigentlich kindliches Gottvertrauen herrschen sollte. So, also bitte, wenn ich heute Abend tief reingehe, dann empfangt es nicht von mir in einer Weise, naja, der hat es drauf, der Uwe, ich habe es überhaupt nicht drauf. Ich bin im Moment vielleicht in einem Prozess drin, wo mir Gott das besonders tief und schmerzhaft zeigt. Und das macht er auch aus einem Grund, weil ich Pastor und Leiter bin, möchte Gott auch durch mich zu euch sprechen. Aber ich spreche zu euch als jemand, der mit euch auf diesem Weg dahin ist. Und nicht als einer, der Lichtjahre diesen Weg schon voraus ist. Verlass dich auf den Herrn. Und wir, wie gesagt, leben oft so, verlass dich auf deinen Verstand von ganzem Herzen. Und wenn dein Verstand und deine Ressourcen sind Finanzen, Kraft, eigene Stärke, das, was du besitzt, worüber du verfügst, wenn dich das im Stich lässt, dann verlass dich auf den Herrn. Immer wieder hören wir das, ja, ich habe dies und dies und dies und dies versucht, das hat nicht funktioniert, jetzt wird es Zeit, dass ich bete. Das ist eine Katastrophe. Wir setzen Gott hinten an. Wir ziehen alle Register unserer irdischen Möglichkeiten. Und wenn nichts mehr funktioniert, dann meinen wir, dass es okay ist, zu Gott zu kommen. Und das ist nicht das Leben, zu dem wir bestimmt sind. Gott möchte, dass du als allererstes, bevor du überhaupt an irgendetwas anderes denkst, zuallererst zu ihm kommst. Und das ist so schwer, weil unser kindliches Gottvertrauen so verseucht ist durch den Verstand. Es gibt einen geflügelten Satz, den ich mal zitieren möchte. Gott gab uns den Verstand, damit wir ihn gebrauchen. Habe ich schon so oft gehört, habe ich auch selber schon gesagt. Aber was wir mit diesem Satz aussagen ist, wir machen uns, geben unserem Verstand eine Freifahrkarte, eine theologische Freifahrkarte ohne Grenzen für ihn. Und was macht der Verstand, der eigentlich nicht erneuert ist? Er nützt diese Freifahrt schamlos aus. Und du merkst es gar nicht. Ehe du dich versehen hast, hat dein Verstand sämtliche Bereiche, in denen du Gottvertrauen haben solltest, für sich eingenommen. Und anstatt Gott zu vertrauen, vertraust du deinem Verstand. Was diese Freifahrkarte anrichtet, merkst du erst in der Krise. In einer Krise, in einer Herausforderung, wo dir dein Verstand nicht mehr weiterhelfen kann. Weißt du, was dann passiert? Dann versuchst du plötzlich zu glauben und die erschreckende Erkenntnis kommt, dass du nicht glauben kannst. Hast du das schon mal erlebt? Du rennst in die Krise rein und du merkst, dass du nicht glauben kannst. Du merkst plötzlich, dass Unglaube, Zweifel, Kleinglaube in dir ist. Dass du es einfach nicht schaffst, zu vertrauen. Und dein Verstand dreht sich immer rasender um sich selber, um noch nach Möglichkeiten zu suchen, dich zu retten. Und plötzlich begreifen wir, dass das, was wir für Glauben hielten in uns, dass das nichts weiter war als eine Anhäufung theologischer Lehrgebäude. Wir können Bücher lesen und können begeistert davon sein. Wir können hier in dieser Predigt sitzen und sagen, Amen, wow, das war eine super Predigt. Aber es sinkt nur bis in unseren Verstand hinein. Aber es ändert unser Leben nicht. Wir können sagen, super, toll Gott. Und wir gehen raus und machen das, was wir bisher mit dem Verstand gemacht haben, gerade wieder weiter mit dem Verstand. Wir sind Bürger zweier Welten geworden und merken es noch nicht einmal. Ich habe es in anderen Predigen schon gesagt, unser Problem ist, dass wir Glauben im Westen hauptsächlich als etwas definieren. Ich höre eine Theologie, ich stimme ihr mit dem Verstand zu, hake sie ab, lege sie hier in meinem Gehirn ab und dann meine ich, ich glaube. Aber was du glaubst, ist nur, du glaubst einer Theorie. Aber dein Leben läuft in einer vollkommen anderen Bahn. Du handelst nicht gemäß dem, was du gehört hast, sondern du handelst gemäß dem, wie du schon immer gehandelt hast. Und das geht so lange gut, wie deine Ressourcen in einer guten Balance sind. Deine Gesundheit ist okay, dein Geld ist okay, dein Ruf ist okay, deine Berufung ist okay, dein Job ist okay. Aber wenn die Krise kommt, wenn die Krise dich trifft und plötzlich versuchst du, nach dem Glauben zu greifen und du merkst, er ist nicht da. Du merkst, es ist nur eine Anhäufung von Theorien, von Lehren, die deinen Verstand befriedigt haben. Aber es ist nichts Praktisches. Der Verstand hat den Platz kindlichen Gottvertrauens eingenommen. Und plötzlich merkst du, dass du Vertrauen nie gelernt hast in der Praxis, sondern nur in der Theorie. Aber geistliche Wahrheiten können nur ein Teil von uns werden, wenn wir sie auch wirklich leben. Wenn wir sie leben. Amen. Und Leben bedeutet, ich lebe darin. Ich verlasse das Boot und versuche, auf dem Wasser zu gehen. Und ich sitze nicht im Boot und sinniere darüber und komme zu dem Schluss, dass es theoretisch möglich sein könnte, dass Wasser trägt, aber ich versuche es nicht. Das ist das Drama in der westlichen Christenheit, das Drama von vielen von uns. Wir haben die Theorie im Kopf, aber wir haben es nie ausprobiert. Was ich nicht sagen möchte heute Abend, und das ist mir sehr, sehr wichtig, ich möchte nicht sagen, dass unser Verstand unnütz ist. Ich möchte nicht sagen, Christen sollen hirnlos sein. Ja. Ich möchte nicht sagen, Christen müssen ungebildet sein. Man muss leider heute sich immer wieder erklären, weil es gibt immer genügend Leute, die einem, egal was man sagt, missverstehen. Es geht vielmehr darum, dass wir ein Leben lernen, in dem sich unser Verstand, den Gott auch gegeben hat, aber Gott unterordnet. Und nicht der Verstand die Stelle Gottes einnimmt. Das ist das Problem, worum es bei der ganzen Sache geht. Der Verstand an sich ist ein fantastischer Diener, wenn er an seiner richtigen Stelle sitzt. Er wird zu einem grausamen Herrn, wenn er anstatt dein Diener zu deinem Herrn wird. Denn er führt dich irgendwann an deine Grenzen. Und er macht dich irgendwann unfähig, Gott zu vertrauen. Und ein solches Leben jetzt zu führen, in dem wir unterscheiden können, wann spricht Gott und wann spricht mein Verstand. Darum geht es. Ein solches Leben zu führen, in ein solches Leben hineinzukommen, wo ich spüre, jetzt spricht Gott und jetzt spricht mein Verstand. Ein solches Leben setzt eine intensive Gemeinschaft mit Gott voraus. Autsch. Das ist etwas, das viele Christen nicht unbedingt leben. Nochmal, Gott zu hören und sein Reden von dem Reden meines Verstandes zu unterscheiden, setzt eine intensive Gemeinschaft mit Gott voraus. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Da ist aber kein Automatismus. Wisst ihr, wie Schafe, was die Leute damals haben das sofort verstanden, junge Lämmer, wisst ihr, warum die oft von dem Hirten getragen wurden? Der Hirte redete mit dem Schaf, mit dem Lamm. Das Lamm gewöhnt sich irgendwann an die Stimme des Hirten. Ich habe mal in einem Dokumentarfilm gesehen, wo verschiedene Hirten, Beduinenhirten in Israel haben dann, es waren glaube ich 4, 5 Herden, haben die Herden ineinander getrieben. Dann hat sich jeder Hirte an einem Eck des großen Feldes aufgestellt und angefangen zu rufen. Und in kürzester Zeit hat sich dieses Knäuel an Schafen auseinander gewuselt und jedes Schaf stand bei seinem Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Und interessanterweise sagt Jesus weiter im Johannesevangelium, einem Fremden folgen sie nicht. Und die haben das dann auch mal gezeigt, dass ein anderer Hirte zu den anderen Schafen ruft, die Schafen hören nicht. Und Jesus wollte damit etwas Tiefes Geistliches sagen. Was müssen wir mit ihm erstmal haben? Wir müssen erlauben, dass er uns eine Zeit lang auf seinem Arm trägt. Das ist Intimität. dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann lernst du seine Stimme kennen. Und wenn du seine Stimme kennst, wirst du die Stimme des Fremden auch kennen und ihr nicht mehr zuhören. Du wirst ihr nicht mehr nachfolgen. In dem Fall, du wirst die Stimme deines Verstandes unterscheiden können von der Stimme deines Bräutigams, deines Herrn. Und Jesus sagt weiter, wenn wir das nachher noch sehen in einem anderen Vers, wenn ihr mit mir fest verbunden bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und das wird euch widerfahren. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Und deswegen ist es so imperativ und so wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Ich glaube, wir kommen in Zeiten rein, ohne schwarz zu malen, aber in denen wir in Krisen hineinkommen werden, wo wir gelernt haben müssen, wo jeder von uns wissen muss, Gott lebt, Gott ist da. Und jeder von uns weiß, wie er in die Quellen Gottes hineinkommt. Es ist eine Zeit der Vorbereitung. Und wenn wir diese Zeit nicht nützen, dann werden wir, die wir es nicht genutzt haben, ins Chaos hineingestürzt werden. Wir werden umherirren. Wir werden sein wie die 5 anderen Jungfrauen, die kein Öl, extra Öl hatten. Und du wirst an den Gelegenheiten Gottes vorbeigehen. Das ist eine absolut ernste Aussage Gottes. Das ist kein, ich hoffe, niemand fühlt sich in einer bösen Weise angesprochen. Das ist, Jesus warnt uns davor. Und deswegen gibt es die gelegene, die gute Zeit, die jetzt ist, in der wir uns vorbereiten, in der wir Öl sammeln, in der wir lernen, seine Stimme zu hören, in der wir lernen, seine Nähe zu suchen, in der wir lernen, ihn zu hören, in der wir lernen, auf ihn in den kleinen Dingen zu vertrauen. Jesus selber sagte in Johannes 5,19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus selber sagt ganz klar, ich brauche diese Beziehung mit dem Vater, dieses Sehen, dieses Hören. Und genau das tue ich. Und ich tue nichts anderes als das, was mir der Vater sagt. Für unser natürliches Fleisch, das ist der unerneuerte Mensch, ist es sehr einfach und auch viel einfacher und bequemer, dem Verstand zu folgen. Es geht ja schon morgens los, du wachst auf und schon geht diese Denkmühle da oben los. Und wir geben uns oft dem sofort rein. Was machen wir? Wir stolpern in die Küche, werfen die Kaffeemaschine an. Das Erste, was wir machen, entweder das Radio oder das Fernsehen angedreht. Und dann dröhnen wir uns erstmal den Kopf zu mit dem Chaos dieser Welt. Und bis der Tag so richtig in die Gänge gekommen ist, haben wir uns schon mit so vielen Nichtigkeiten gefüllt, aber mit so wenig vom Herrn. Vielleicht hängt dann irgendwo noch ein Abreißkalender neben der Kaffeemaschine. Kawohl. Und wir lesen wenigstens mal die Überschrift, ne? Oder wenigstens das, die Jahreslosung, die da oben drauf steht. Und so stolpern wir tiefer und tiefer in den Tag hinein. Und unser Führer ist der liebe Verstand dabei. Und solange alles noch irgendwie einigermaßen gut geht, kommen wir auch ganz gut durch damit. Wir haben ja den Gottesdienst am Sonntag. Gott sei Dank wird uns dort auch wieder jemand predigen. Hoffentlich predigt er nicht zu lang und nicht zu langweilig. Hoffentlich ist die Band auch gut, dass ich den Sonntag gut überstehe. Das ist dann unser Leben. Ich habe die Woche eine E-Mail gekriegt von einer Person, die Gemeinde sucht in Karlsruhe und die wissen wollte, ja, mit unseren Hauskreisen. Und dann war nochmal eine Frage, ja, was für Hauskreise habt ihr denn so? Ich suche einfach einen Kreis, wo ich Spaß haben kann. Da habe ich mir überlegt, ob ich ihr die Adresse vom Karlsruher Karnevalsverein geben soll. Ja. Das ist teilweise die Vision. Ich suche eine Kleingruppe, in der ich einfach Spaß haben kann. Ich suche eine Gemeinde, in der richtig toll Spaß ist, in der richtig cool was abgeht. Wir lachen, aber das ist teilweise, das ist von manchen Gemeinden regelrecht die Kernvision. Wir wollen Fun-Gemeinde sein. Ne? Wir wollen Spaß haben. Aber es geht um mehr. Ich meine, Gott ist kein Spaßverderber und ist auch kein Griesgram, Miesepeter. Aber da gibt es Dinge, die sind eigentlich weitaus wichtiger. die definieren, was die Gemeinde macht. Ne? Der Spaß kommt von alleine. Wie gesagt, für unser Fleisch ist es viel einfacher, dem Verstand zu folgen, als Gott zu suchen. Aber wenn wir mit dem Verstand leben, kommen wir früher oder später immer wieder in Not. Denkt nochmal an die Jünger, das Boot, Sturm, Panik. Die Jünger lebten ausschließlich aus ihrem Verstand. Ihr Verstand, der über Jahrzehnte trainiert worden war an dem See. Warum konnte Jesus schlafen? Weil er im Geist lebte. Weil er ein anderes Leben gelernt hatte. Es heißt in der Bibel, der Knabe nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Mit dem Knaben war Jesus gemeint. Das heißt, Jesus nahm 30 Jahre lang zu an Gnade und Weisheit bei Gott. Als Jesus an den Punkt kam, wo der Geist Gottes auf ihn kam, sag's mal so rum, war sein Gefäß innen mega leer. Das heißt, der Geist konnte in der maximalen Fülle in Jesus sein, weil Jesus ein Leben geführt hatte, von seiner Jugend an, das ihm ermöglichte, die maximale Fülle des Geistes Gottes in sich aufzunehmen. Wenn wir 30 sind, dann haben wir in der Regel so viel von der Welt in uns drin, dass Gott erstmal im Presslufthammer kommen muss und einiges rausbohren, damit wenigstens mal eine Grundfüllung des Geistes in uns reinkommt. Und dann arbeitet der Geist weiter, um sich Raum in uns zu schaffen. Und dieses Raum schaffen, da benutzt der Heilige Geist Krisen in unserem Leben. Und dann bricht er, je mehr wir in die Krise reingehen und je mehr wir erlauben, dass die Krise uns auch berührt, umso größere Stücke kann der Geist Gottes aus dir rausbrechen. Und je mehr du das zulässt, umso mehr wirst du zu einem geistlichen Menschen. Das heißt, der Geist Gottes kriegt mehr und mehr und mehr Raum in dir. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber das geht nicht anders. Aber es ist ein genialer Prozess, weil du wirst stärker und stärker und stärker. Unser Problem, dass wir nicht dort sind, wo Jesus war, nämlich im Sturm schlafen zu können, hat damit zu tun, dass wir in kleinen Dingen nachlässig sind. Und das macht es so schwer für uns. Was heißt das? Wir sind es gewöhnt, in den kleinen Dingen des Alltags Gott nicht zu fragen, Gott nicht zu vertrauen, sondern in den vielen kleinen Dingen des Alltags vertrauen wir ausschließlich auf unseren Verstand. Wir vertrauen ausschließlich auf unsere Ressourcen, die wir haben, auf die Hände, auf die Fähigkeiten, die wir besitzen. Wir kommen gar nicht auf die Idee, Gott damit einzubeziehen. Und ohne es zu merken, entfernen wir uns aus dem Leben mit Gott. Johannes 15,4, Jesus sagt es ganz klar, bleibt in mir. Sein Befehl, bleibt in mir. Nicht occasionally, also manchmal, bleibt immer in mir. Und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selber heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Die Leute hatten damals natürlich einen ganz anderen Bezug zu den ganzen Gemüse, Obst und Tralala-Gleichnissen. Wir sind halt hochindustrialisiert. Wahrscheinlich hätte Jesus heute ganz anders mit Chips, Bit und Bites gepredigt zu uns. Ne? Aber die Leute haben sofort verstanden, so eine Weinrebe kann nicht mal vom Strauch abhüpfen und geht dann spazieren und plackt sich wieder ein und läuft wieder weg. Wenn sie ab ist, ist sie ab und dann fließt nichts mehr, geht kein Strom mehr. Sondern Jesus sagt, ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Darum ist unser geistliches Leben oft so fruchtlos. Ob das Wunderzeichen, Vollmacht ist, ob es Erfahrungen sind, die wir mit Gott machen. Warum erleben wir denn so wenig mit Gott? Weil wir mit Gott nicht zusammenarbeiten. Wir lösen unsere Probleme selber so gut wir können. Das ist der Grund, warum in der westlichen Christenheit oft auch wir voller Begeisterung hecheln, dass irgendein Missionar endlich mal aus der dritten Welt wieder erzählt uns, wie cool Gott dort ist. Ja, wir brauchen Gott nicht, wir machen das alles selber. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, trägt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Freunde, es geht so lange gut, wie keine Krise da ist. Aber wenn die Krise kommt, und sie kommt für jeden von uns, weil Gott dich liebt. Gott wird dich nicht so lassen, wie du bist. Und dann wirst du merken, dass dir deine Ressourcen, dein Verstand nicht mehr weiterhelfen können. Und dieser Glaube funktioniert dann nicht, weil wir ihn nicht im Kleinen trainiert haben. Freunde, die kleinen Gelegenheiten im Alltag sind dazu da, dass wir da Gott reinnehmen. Die Realität vieler Christen ist eben zu sagen, das ist doch, wieso soll ich Gott jedes Mal mit dem Kleinkram belästigen? Ich kann doch nicht mit jedem Scheiß zu Gott kommen. Haben wir alle wahrscheinlich schon irgendwo mal gedacht. Aber Gott sagt, gerade im Kleinen möchte ich reingenommen werden. Ich will dir mal was zeigen. Im Hohenlied 2,5 heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verwüsten. Das waren diese kleinen Wüstenfüchse. Die haben sich Höhlen gegraben im Wurzelwerk und haben dann von innen her diese Wurzeln der Weinstöcke abgeknabbert. Kleine Tiere, große Wirkung. Jesus sagt, wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Wer im Kleinsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Es ist die Menge der vielen kleinen Fehler in unserem geistlichen Leben, die zum großen Fehler letzten Endes führen. Der Feind ist kein Blödmann, er ist listig. Er wird dich nicht auf einem steilen Abhang geistlich nach unten führen. Er führt dich auf verschlungenen, schön weiten, sanft nach unten abfallenden Wegen immer weiter in die Tiefe. Und das sind diese vielen kleinen Dinge, wo wir Gott nicht vertrauen. Die vielen kleinen Tage, wo wir einfach nicht beten. Die vielen kleinen Entscheidungen, die wir treffen, ohne Gott auch nur einmal dafür zu fragen, sondern wir machen es einfach. Und wir haben kein schlechtes Gefühl dabei. Wir finden das okay. Wir sind es ja so gewöhnt. Und vielleicht hat uns auch jemand gesagt, ja, hör mal, du musst Gott nicht mit jedem Kram belästigen. Du hast deinen Verstand, gebrauch ihn. Aber das Problem ist, viele kleine Fehler summieren sich zur Krise. Die große Krise kommt. Und dann hast du nicht gelernt, im Kleinen treu zu sein, im Kleinen Gott zu vertrauen. Wie willst du, wenn du im Kleinen Gott nicht vertrauen kannst? Wie willst du, wenn die große, fette Krise kommt, Gott vertrauen? Es funktioniert nicht. Wir leben aber in dem Irrglauben, dass es dann irgendwie klappt. Und wir hoffen, dass irgendwie Gott vielleicht dann auch Mitleid mit uns hat. Aber das funktioniert so nicht. Ein anderes Bild, das mir so gekommen ist, ist wie ein Boot. Ich fahre gern Kanu. Und es ist interessant, wenn du so in Kanu dich reinsetzt in einem Boot, an einem offenen Gewässer, und du guckst auf das Gewässer raus und liegst einfach mal so bequem da. Und so nach einer Stunde plötzlich kann es sein, dass das Ufer weit, weit weg ist. Es gibt Strömungen, die du gar nicht merkst. Manchmal ist unser Leben wie so ein Boot, in dem du liegst, träumst und das Tau, das dich mit dem Ufer verbunden hat, ist gelöst. Und du merkst es nicht. Und dieses Tau steht für Gott Verbundenheit. Und langsam löst sich dein Boot vom Ufer und wird von der Strömung auf den See getrieben. Und das Ufer ist die Nähe Gottes. Und solange du auf das Wasser schaust, merkst du gar nichts, wie weit du schon abgetrieben bist von der Nähe Gottes. Und plötzlich kommt vielleicht ein Sturm und es schlagen Wellen hoch. Und voller Schrecken drehst du dich um und merkst, dass das Ufer schon weit, weit weg ist. Und du merkst vielleicht, du hast keine Paddel dabei. Und das ist genau das, was uns passiert, wenn wir uns auf den Verstand verlassen und nicht auf den Herrn, wenn wir im Kleinen nicht treu sind, dann werden wir auch im Großen Schwierigkeiten haben. Und der Preis, den wir dann bezahlen müssen, ist Furcht, Sorge, Lebensangst, Leiden, die nicht sein müssten, wenn wir im Vorfeld gelernt hätten, uns auf ihn zu verlassen. Wenn du genügend Öl hast, wird dir auch die größte Krise nichts anhaben können. Öl heißt Gottvertrauen. Öl heißt erprobtes Gottvertrauen. Öl heißt, ich kenne die Stimme meines Herrn. Öl heißt, ich kenne das Herz meines Herrn. Öl heißt, ich weiß, wie er zu mir steht und wie ich zu ihm stehe. Freunde, das sind keine religiösen Hausaufgaben, die wir zähneknirschend erfüllen müssen, die uns Freude und Zeit rauben. Das ist das kleine Einmaleins des Christseins. Wir sind berufen zu einer Liebesgeschichte, zu einer Beziehung. Und wir sind nicht berufen, Kirchenbänke zu füllen. Ich möchte dich von Herzen bitten, komm bitte niemals hierher, um einen Sitz zu füllen oder um irgendjemanden zufriedenzustellen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber wenn du kommst, weil du Hunger hast, weil du weiterkommen möchtest mit Gott, weil du ihn besser kennenlernen möchtest, dann bist du genau richtig hier. Ich möchte nun übergehen und mit uns einmal schauen, welche Lösungen hat Gott anzubieten. Und ich möchte vorausschicken, dass einige dieser Lösungen unseren Verstand und Stolz massiv angreifen werden. Massiv angreifen werden. Wir haben ein Problem hier im Westen. Viele Aussagen Gottes haben wir so weich gekocht, theologisch weich gekocht, harmonisiert und umgedeutet, dass sie für uns in ihrer ursprünglichen Schärfe keine Bedeutung mehr haben. Und ich rede nicht von den liberalen Christen, ich rede von uns sogenannten bibelfesten, treuen, liebenden Christen. Auch wir haben bestimmte Aussagen weich gekocht, so dass ihre Schärfe uns nicht mehr trifft. Jesus warnt uns übrigens. Seht nun darauf, wie ihr zuhört. Es war ein Gleichnis, wo Jesus auch sehr, sehr wichtige Dinge den Jüngern sagte. Und er sagt, passt genau auf, wie ihr jetzt zuhört. Das ist interessant, warum muss Jesus sie warnen? Wir haben eine Tendenz, kennst du das? Die Augen sind auf, der Blick starr nach vorne gerichtet und trotzdem ist das Gefühl, es ist niemand zu Hause. Da drinnen sind wir ganz woanders. Und das Wort Gottes läuft hier rein und da raus. Und Jesus warnt dich. Er sagt, pass auf, wie du zuhörst. Pass auf. Im Hebräer 5,11 heißt es, darüber könnten wir noch viel sagen. Der Hebräerbriefschreiber versucht seinen Lesern tiefe geistliche Inhalte zu vermitteln. Er sagt, ich hätte euch eigentlich so viel zu sagen, aber es lässt sich so schwer machen. Warum? Ihr seid so harthörig geworden. Harthörig bedeutet, ich habe ein hartes Ohr. Ich kann geistliche Wahrheit nicht aufnehmen. Das hat auch wieder damit zu tun, weil ich meinen geistlichen Sinn nicht trainiert habe. Es ist interessant, der Hebräerbrief schreibt weiter, euch muss man Milch geben, aber Milch ist für die Kinder, feste Speise ist für die Erwachsenen. Freunde, viele von uns sind im Stadium von Kindern, nach 10 und 20 Jahren als Christ, immer noch im Kindesstadium. Und Gott möchte dir mehr mitteilen. Gott will dir mehr geben. Gott will mit dir weitergehen. Er will nicht stehen bleiben im kleinen Einmaleins des Christseins. Es ist auch sehr wichtig für dich selber, wie positionierst du dich vor Gott? Wie arbeitest du an deiner Fähigkeit, mit ihm Schritt zu halten, mit dem, was er dir mitteilen möchte? Wie arbeitest du daran, zuzuhören? Die Bibel warnt uns, dass wir uns innerlich falsch positionieren können und dass sein Wort uns nicht erreicht. Okay, kommen wir zur ersten Wahrheit. Wie können wir zu einem Lebensstil kommen, wo Gott wirklich Herr ist, wo er regiert und nicht der Verstand regiert? Das Erste, was wir erkennen müssen, ist der Kampf, in dem wir stehen. Matthäus, ich rate euch einfach mal auch vielleicht nächste Woche mal intensiv die gesamte Bergpredigt mal durchzulesen. Sie ist eigentlich das generelle Layout. Nicht als ein neues Gesetz, sondern da sind tiefe geistliche Gesetzmäßigkeiten drin, wie das Reich Gottes eigentlich funktioniert. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus zeigt hier ein fundamentales Vertrauens- und Glaubensproblem auf. Er sagt, es gibt zwei Reiche, die um uns kämpfen. Zwei Seinsdimensionen, die um unseren Verstand kämpfen. Wir haben ein geteiltes Herz, das zwischen diesen Herrschaftsbereichen hin und her gerissen ist. Das ist einmal Gottes Welt und seine Gesetzmäßigkeiten und das zum anderen die gefallene Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten. Babylon. Ich möchte hier kurz stoppen und für uns mal klären, was bedeutet der Begriff Mammon eigentlich. Viele meinen, das ist Geld, das stimmt gar nicht. Das Wort Mammon kommt vom Aramäischen her und heißt Amman und bedeutet das, worauf man sich verlässt. So, wenn wir jetzt diesen Vers nochmal neu lesen, dann müssen wir lesen, ne? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder wird den einen anhangen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem, worauf ihr euch verlasst. Was ist Mammon? Andere Menschen. Menschen, von denen du Hilfe erwartest. Dein Einfluss, deine körperliche Kraft, deine körperliche Stärke, dein Wissen, deine Bildung, dein Verstand, deine berufliche Position, deine soziale Position und natürlich deine Finanzen. All das zusammen ist Mammon. Und natürlich ist das Geld, spielt eine besondere Rolle, weil viele der vorgenannten Dinge materialisieren sich eben durch das Geld. Aber ich möchte hier auch nochmal Missverständnissen vorbeugen. Gott ist nicht gegen Wohlstand. Ja? Einige der begnadetsten Männer der Bibel waren sehr reiche Menschen. Gott ist nicht gegen Wohlstand, Gott ist nicht gegen einen Wohlstand an materiellen, sozialen oder sonstigen Ressourcen. Gott hat ein Riesenproblem, wenn Wohlstand an die Stelle Gottes tritt. Dann hat Gott ein Problem. Und dann ist Gott gegen Wohlstand. Wenn Geld die Stelle Gottes einnimmt, wenn Geld für dich zum Gott wird, nicht zum Gott, den du anbetest, sondern zum Gott, der eigentlich alles für dich regelt. Wenn dein Leben so aufgebaut ist, dass eigentlich dein Geld es ist, was deine Sicherheit ist und nicht Gott, dann hat Gott ein Problem damit. Aber du kannst sehr reich sein und kannst trotzdem sehr nah am Herzen Gottes leben. Wir werden nachher darüber ein bisschen mehr hören. Wenn wir dieses Gleichnis falsch deuten, das ist in der Vergangenheit oft so gemacht worden, dann heißt es immer, haha, das Gleichnis ist für die bösen Reichen. Das ist ein völliger Unsinn. Ich habe arme Menschen erlebt, die geiziger, die enger sind als reiche Menschen. Ein armer Mensch kann das wenige, was er hat, genauso vergötzen und festhalten, es für seinen Götzen und seine letzte Hilfe halten, wie ein Reicher. Das ist überhaupt kein Unterschied. Dieses Gleichnis richtet sich oder polarisiert nicht reich und arm, dieses Gleichnis polarisiert, wenn wir unseren Besitz, ob er groß oder klein ist, zum Gott machen. Ist das klar geworden für euch? Haben wir uns da, sind wir auf der gleichen Seite? Das ist sehr wichtig. Es geht darum, wem glaubst du und wem vertraust du? Gott, deinem Vater oder deinem Verstand und dem Fleisch? Jesus bringt es dann auf den Punkt. Er sagt, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr wert als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Der Kampf, in dem wir stehen, geht um die materiellen Dinge, um das materielle Überleben in dieser gefallenen Welt. Wir alle wissen, dass wir diese Dinge brauchen. Was Jesus hier sagt, Essen und Trinken und Kleider ist eigentlich ein Synonym für das Ganze, was unser Leben ausmacht. Wir brauchen eine Wohnung, wir brauchen Klamotten, wir brauchen was zu essen. Und das Ganze muss geschehen in einer bestimmten sozialen Sicherung, Berufsleben, soziale Einbindung. Und Jesus sagt, für diese Dinge bin eigentlich ich zuständig. Aber wenn wir den Weltlauf anschauen, in dem wir leben, dann stellen wir fest, dass wir dafür zuständig sind. Wir haben den Platz Gottes eingenommen. Und das ist das Problem, warum wir so viel Not haben. Unser Verstand, der gefallen ist, und die Seele, sagt uns aufgrund von Erfahrungen, dass wir selber Hand anlegen müssen und dass es töricht ist, Gott in diesen Dingen zu vertrauen. Wir würden das als Christen nie öffentlich sagen, niemals. Aber wir denken es umso mehr. Wir haben ja dafür unsere Theologie, die diese radikalen Aussagen so entschärft und umdeutet. Und darum enden wir darin, dass wir zwei Herren dienen. In der Theorie glauben wir alles, was die Bibel sagt. Wir nicken es ab, streichen es sogar in der Bibel an. Aber im realen Leben sorgen wir selber dafür, dass diese Dinge funktionieren. Und ohne es zu merken, leben wir in zwei Reichen, wo Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Reichen dienen. Wir dienen zwei Herren, und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Wir dienen Gott und dem Mammon. Und wir merken es nicht einmal. Und deswegen kommt früher oder später wird die Krise kommen, die dieses System erschüttern wird. Und wo Gott mit der Krise dir zeigen möchte, dass du dein Reich auf tönerne Füße gebaut hast. Und Gott sagt, ich möchte, dass dein Reich auf mich baust. Ausschließlich auf mich. Wie können wir aus diesem System ausbrechen? Jesus sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Wow. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit kleiden wir uns? Jesus sagt, was interessant ist, danach trachten die Nationen, die Völker, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Hey, es ist nicht radikal, Gott weiß, dass du diese Dinge brauchst. Und Gott will dich nicht nur in Sack und Asche rumlaufen lassen oder in so einer baufälligen Hundehütte hausen lassen. Das ist das, was der Feind dir einredet. Gott möchte dir ein gutes Leben geben. Aber Gott möchte, dass es aus seiner Hand kommt und nicht aus deiner Hand kommt. Jesus sagt als erstes, hör auf, dir Sorgen zu machen. Sorgen um deine elementare Versorgung. Was sind Sorgen? Sich zu sorgen bedeutet, dass ich mir Gedanken mache und Pläne mache und Aktionen unternehme, um Dinge zu tun, für die ich eigentlich nicht geschaffen bin. Dass ich eigentlich das tue, was Gott für mich tun will. Und weil ich es aber selber tue und auch in mir spüre, dass ich es eigentlich nicht wirklich schaffe, muss ich unglaublich viel Energie investieren und habe im Hinterkopf immer wieder Sorgen, wenn das schief geht, was dann? Und das Angebot von Jesus ist eigentlich, hey, mach dir doch keine Sorgen. Und da kickt unser Verstand rein und sagt, das ist, nee, also Jesus, so geht das nicht, Jesus. Ich habe mich früher mal gefragt, ja, Moment mal, Gott, heißt es, dass ich faul sein darf, nichts tun muss, untätig sein muss? Davon redet Jesus nicht. Aber ich möchte mal eine Gegenfrage stellen. Was ist in deinen Augen faul? Denk mal drüber nach. Was definierst du als Faulheit? Und wenn du genau nachdenkst, wirst du feststellen, dass wir auch hier wieder, sofort springt der Verstand rein und bringt uns eine menschlich vorgefasste Definition, was Faulheit ist und was Fleiß ist. Frag dieselbe Frage nach einen Schwaben, dann kommt nochmal eine schärfere Definition des Ganzen raus. Schaffe Häuslebauer. Ein fauler Mensch ist in keinerlei Weise produktiv und tut nicht, was Gott ihm sagt. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Er ist in keinerlei Weise produktiv. Aber wie definieren wir faul und fleißig? Gott hat oft ganz andere Kriterien. Ich möchte etwas Provozierendes zeigen. Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst die daran bauen. Ich sage, der Schwabenvers ist das, ne? Schaffe Häusle bauen. Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Gott macht hier ganz klar, da ist dein Tun. Aber wenn dein Tun ohne ihn abläuft, ist dein Tun vergeblich. Das heißt, in unserem Arbeit, wir alle sind in Positionen gestellt, aber wir müssen in unseren Positionen, ob das Beruf, Berufung, selbstständig, unselbstständig, Handwerker, Angestellter ist, du bist abhängig von ihm. Wenn du ihn da nicht reinnimmst, dann wird das nicht funktionieren. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Das ist dieses, oh, wird es morgen reichen? Wird mein Geschäft morgen noch gehen? Werde ich das nächste Jahr überstehen? Macht meine Firma noch durch? Habe ich meinen Arbeitsplatz in einem Jahr noch? Und Jesus sagt, es ist umsonst, wenn du so lebst. Denn seinen Freunden gibt er es schlafend oder im Schlaf. So müssen wir einfach uns nur hinlegen und pennen. Beauty, Schlaf. Es geht mir darum, dass Jesus sagt, es gibt bei mir eine Dimension, die wirkt vielleicht auf andere Leute, die den Geist Gottes nicht haben, schläfrig. Leute werden vielleicht sagen, ja sag mal, hey, gib mal ein bisschen Gas. Wie kannst du hier nur so ruhig sein? Wie kannst du nur hier rumhocken und nichts machen? Beweg dich mal, mach mal, mach mal, mach mal. Und du sagst, du, ich habe mich bewegt, ich habe mit meinem Gott gesprochen, mein Gott hat zu mir gesprochen, ich habe mich für ihn entschieden und er wird jetzt meine Dinge tun. Mit unserem Verstand würden wir sowas als unverantwortlich und faul definieren. Ich meine, es gibt Faulspezialisten Christen, ne? So, die sagen, ja, ich kenne da jemanden, haben wir sehr hautnah erlebt, ja, ich vertraue auf den Herrn. Er hat bei zig Leuten Schulden und Kredite aufgenommen, die nie zurückgezahlt wurden. Davon redet Gott nicht. Das ist unproduktiv. Ein echter Christ, der mit Gott lebt, der vertraut auf den Herrn und borgt sich nicht irgendwo Sachen. So, aber es gibt eine Position, es gibt ein Gottvertrauen, wo die Welt manchmal sagt, du bist faul und sorglos. Und es ist in Wirklichkeit Gottvertrauen. Das möchte ich euch sagen. Sei vorsichtig, jemanden zu richten. Ich möchte dich mal fragen, was würdest du zu Jesus und Petrus und den Jüngern gesagt haben? Die haben ja auch nicht 8 Stunden in einem Büro oder in einer Werkstatt gearbeitet, die sind durchs Land gezogen, haben gepredigt. Waren sie faul? Die haben gearbeitet. Sie waren im Willen Gottes und Gott versorgte sie. Nochmal, jeder von euch hat eine Berufung von Gott erhalten, säkular, kaufmännisch, handwerklich, selbstständig, angestellt. Und wir haben in unserer Berufung, die uns von Gott gegeben ist, Dinge zu tun. Aber wir haben auch zu erkennen, dass es Dinge gibt, die nur Gott durch uns tun kann. Punkt. Die Gaben in deiner Berufung hast du nicht von dir, die hast du von ihm. Dass deine Berufung oder dein Beruf funktioniert, ist sein Werk. Dass deine Firma morgen noch existiert, ist sein Werk. Das ist der feine Unterschied, das Netz auszuwerfen, wo Jesus zu den Jüngern sagt, wirf das Netz zur Rechten aus. Das haben die Jünger machen müssen. Aber wer hat das Netz gefüllt? Gott. Und was machen wir oft? Wir werfen das Netz aus und dann legen wir los, wie kriegen wir all die Fische ins Netz? Werf mal ein Ultraschallgerät ins Wasser, tauch mal rein, treib die Fische, zünd ein paar Kracher, mach dies, mach das. Ne? Und da gehen die Sorgen los, da geht das eigene Tun los. Wo Gott sagt, mach du deinen Teil. Und lass mich meinen Teil machen. Und hier beginnen Sorgen und ein weiteres Übel. Weil wenn wir auch selbst zuständig sind, was reinkommt, dann kommen wir im nächsten Punkt dahin, dass wir sagen, das habe ich hereingeholt. Das gehört mir. Meins. Mein Schatz. The precious. Ich möchte etwas sagen. Schon einen Beruf zu haben, eine Anstellung zu haben, eine Berufung zu haben und behalten zu dürfen, ist etwas, wofür du Gott vertrauen musst. Viele von euch suchen einen Beruf im Moment. Und ich möchte sagen, vertrau Gott dafür. Überleg mal, wo du vielleicht hechelst wie ein Wilder, anstatt still zu sein, sei stille den Herrn und warte auf ihn. Ich rede nicht vom faul untätigen Rumsitzen, aber du kannst nicht wie ein Wilder nur noch rödeln, 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 rödeln. Mach dein Ding in einer guten Ordnung und dann aber lass dir mal Zeit, dass du dich in eine Ecke setzt und sagst, Herr, jetzt lege ich das vor dich hin. Ich habe mein Netz ausgeworfen, ich bitte dich, dass du es füllst. Das Problem ist, dass die meisten von uns die Stimme Gottes nicht hören. Wir hören die Stimme des Treibers, der sagt, auf, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und du rennst und du rennst und du rennst und du denkst, ich kann nicht beten, ich muss was tun, ich muss was tun. Und Gott sagt, hey, setz dich hin, ruhe aus, warte auf mich, lass mich rein, du bist mein Freund. Seinen Freunden gibt es im Schlaf. Was heißt Freund? Den Freunden gibt es. Was ist ein Freund? Ein Freund ist der, der mit seinem Freund in Beziehung lebt. Das ist der, der die Stimme des Hirten hört. Und Gott möchte, dass du hörst. Und da ist vielleicht der Punkt, wo Gott schon längst gesagt hat, setz dich hin, ruh dich aus, ich kümmere mich jetzt drum. Oder das Stecken des Treibers über dir ist, von dem es heißt, dass Gott ihn zerbrochen hat. Wir sind wieder an dem Punkt, das hat mit Beziehung zu tun. Nimmst du dir die Zeit, Beziehung zu haben? Vertraust du oder vertraust du nur dem, was dein Verstand Tag, Tag, Tag in dich reindröhnt? Jesus, ich möchte in diesem Moment, ich habe einfach einen Impuls zu beten, Vater, für alle hier im Raum, die auf Jobsuche sind. Vater, ich möchte jetzt voller Kühnheit in den himmlischen Örtern deine Liebe, deine Güte und deine Stimme über jeden freisetzen, der einen Beruf sucht. In Jesu Namen öffne ich deine Ohren, dass du die Stimme des guten Hirten in dir hörst. Und dass du hörst, in welche Richtung du dein Netz werfen sollst. Und dass du danach zur Ruhe kommst in ihm und ihn handeln lässt. Ihn handeln lässt. Jesus, und ich bete, dass du diese Jobs wie Fische in die ausgeworfenen Netze schwimmen lässt. Ich segne euch in Jesu Namen jetzt mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Ich zerbreche den Stecken des Treibers über deinem Leben, der dich treibt, unbarmherzig treibt. Und ich segne dich mit den Gaben Gottes, mit einer Berufung, einem Job, den Gott selber dir gibt. Vater, lass dies ein Eingangstor sein für viele hier im Raum, wo sie das erste Mal erfahren, dass es gut ist, sich in deiner Hand zu bergen. In Jesu Namen soll es in Kraft kommen. Amen. Amen. Ich hatte sehr stark den Eindruck schon vor einem Tag, dass Gott hier etwas tun wird. Für einige von euch erwartet es. Ihr werdet in den kommenden Tagen Durchbrüche erleben. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem trachten die Nationen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Freunde, heute, wir sind gleich fertig in einer halben Stunde. Heute ist oft kein großer Unterschied zwischen den Christen und den Menschen der Welt. Wir machen uns dieselben Sorgen wie sie auch. Wir leben in denselben Sicherungssystemen wie sie auch. Wir unterscheiden uns in fast gar nichts von den Menschen draußen. Außer, dass wir sonntags 2 oder 3 Stunden, wenn man zum CZK gehört, sonntags verschwenden hier im Gottesdienst. Wo wir eigentlich am Baggersee sein könnten oder im Biergarten. Ich übertreibe ein bisschen. Ne? Ich hoffe, ihr versteht es. Man muss manchmal von vorne so ein bisschen schwarz färben, dass er nicht einschlaft. Aber das fängt damit an, dass wir kein Verständnis haben von dem, was uns gehört und dass wir kein Verständnis haben, wem wir gehören. Weißt du, wem du gehörst? Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere zufallen. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, weil wir hart gearbeitet haben, dass das, was wir erarbeitet haben, uns gehört. Gott kriegt seinen Anstandsrest. Da gibt es ja verschiedene theologische Aussagen, wie hoch dieser Anstandsrest sein muss. Den kriegt Gott. Aber der Rest geht dich nichts an, Gott. Das ist meins. Dafür habe ich geblutet, geschwitzt und hart zugelangt. Dasselbe ist mit unserer Zeit. Das ist meine Zeit, Gott. Meine Lebensenergie. Mich, mir, meins, ich, mir, 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 mir. Das ist der Grund, warum wir manchmal auch in der Gemeinde Mitarbeitermangel haben. Ich, mir, meins, mir, mich, 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 mich. Me first. Wir leben für das Reich Gottes, Freunde. Ich kann es immer wieder sagen, eines Tages wirst du vor dem Thron, Preisgerichtsthron Christi stehen. Es geht nicht um Himmel und Hölle. Er wird sagen, tu Rechenschaft über die Güter, die ich dir anvertraut habe. Ja, welche Güter? Nun, du hast Zeit bekommen von mir. Du hast deinen Körper bekommen, ein paar gesunde Hände, ein paar gesunde Beine. Du hast Fähigkeiten bekommen. Du hast Finanzen bekommen. Was hast du damit gemacht? Das ist mein Eigentum, was ich dir gegeben habe. Ja, Gott. Und dann geht's los. Und ich kann dir einfach eins sagen, das wird ein erschreckender Moment sein für viele von uns. Ein erschreckender Moment, weil wir plötzlich merken, dass wir betrogen worden sind ein Leben lang. Dass wir Gott mit den Resten abgespeist haben. um unser Gewissen zu beruhigen. Und das spiegelt dann auch unser geistiges Leben wieder. Gott, du darfst da draußen sein, am Rand, aber den Rest bitte lass mir. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selber gehört, sagt Paulus. Ihr seid um einen teuren Preis erkauft worden. Du gehörst dir nicht mehr selber. Im Neuen Testament gibt es keine Prozentzahlen mehr. Im Neuen Testament gehörst du ihm ganz. Es ist interessant, die Apostel haben sich in ihren Briefen, stellen sich immer vor, Paulus, ein Sklave Jesu Christi, Petrus, ein Sklave Jesu Christi, Johannes, ein Sklave Jesu Christi, Doulos. Warum haben sie es gesagt? Sie haben verstanden, dass sie erkauft worden sind, dass sie ihm ganz gehören. Gott ist nicht einer, der dir alle Freude nimmt und der dich ausquetscht oder wie ein Sklave hält. Sie haben lediglich verstanden, dass ihr Leben ihm ganz gehört. Was hat das mit Gottvertrauen und Verstandesglauben zu tun? Ganz einfach. Wenn ich in einer solchen Haltung lebe, dass der größte Teil meines Lebens mir gehört, weil ich ja dafür hart gearbeitet habe. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Geld, es geht auch um Zeit. Es geht um Fähigkeiten, es geht um alles, was ich bin, was mich ausmacht. Weißt du, was du machst? Du übernimmst auch für diesen Teil, der Gott nicht gehört, Verantwortung. Es passiert das, was im Garten Eden passiert ist. Ihr werdet sein wie Gott. In diesem Bereich fängst du an, wie Gott zu werden. Und das ist der Bereich, interessanterweise, das ist der Bereich, der dir anfängt, Sorgen zu machen. Das ist der Bereich, der sich irgendwann mal wie ein Gewicht an dich hängen wird und dich nach unten ziehen wird in der Krise. Das ist der Bereich, in dem Gott nämlich nicht vorkommt und für den du selber sorgen musst. Und interessanterweise den Bereich, wo du abgibst, wenn du freigebig bist mit deiner Zeit, mit deiner Liebe, mit deiner Energie, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, dann gibst du ihm. Und was sagt Jesus? Gebt, so wird euch zurückgegeben werden. Ein gerütteltes, geschütteltes, gedrücktes Maß wird man euren Schoß legen. Du kannst Gott im Geben niemals übertreffen. Ich rede hier, entschuldige bitte, nicht von Finanzen ausschließlich. Ich rede von deinem ganzen Leben. Und das, was du sparst, für Gott wegnimmst und sagst, das geht dich nichts an, hier hast du meinen Anstandsrest, den theologischen, das ist meins, für das hast du Verantwortung. Und das sind die Dinge, die dir Sorgen machen werden. Das sind die Dinge, die dich eines Tages nach unten ziehen. Und wenn ich es weggebe, beginnt Gottvertrauen. Und nochmal, das hat hier nichts mit reichen Armen zu tun. Auch der Arme. Ich habe Leute schon erlebt, die gesagt haben, du, ich kann nichts geben, ich habe ja selber kaum Geld. Das ist ein Witz. Es gibt auch Reiche, die haben scheinbar viel Geld und sind trotzdem so angespannt. Das hat damit gar nichts zu tun. Komm aus diesem Klischee raus. Etwas zu geben hat nichts damit zu tun, ob du arm oder reich bist, sondern wem du vertraust. Die Witwe hat alles eingelegt, was sie hatte, sagt Jesus, die arme Witwe. Es ist ein Herzensverständnis dahinter. Und so kommst du ins Reich Gottes hinein und gibst Gott auch deine Sorgen ab und gibst Gott die Verantwortung für dein Leben. Als ich das angefangen habe zu begreifen, ich sage, Herr, ich möchte mein ganzes Leben verändern. Ich bin zurzeit, sind wir beide dabei, viele Dinge ganz neu für uns auf den Prüfstand zu stellen, wo wir sagen, wir wollen unser Leben komplett umbauen. Wir wollen in ein anderes Leben reinkommen. Wir wollen so nicht mehr weiterleben wie bisher. Freunde, das Großartige ist, wir sind keine Sklaven, wir sind auch nicht mehr Verwalter. Wir sind Erben, wir sind Kinder, wir sind Braut geworden. Wie viel mal mehr sollte es uns eine Freude sein, ihm zu vertrauen. Ich möchte abschließen, noch einmal, vielleicht kann die Band schon mal auf die Bühne kommen, mit diesem Aufruf, den wir auch letztes Mal nochmal gehabt haben. Es ist diese dringliche Botschaft Gottes an dein Herz heute Abend. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, verlass die Stadt, mein Volk, Babylon. Komm heraus, damit du nicht in ihren Sünden verstrickt wirst und ihre Plagen dich nicht treffen. Babylon steht für das System dieser Welt, das Denksystem dieser Welt, das wir uns so zu eigen gemacht haben. Wären wir da nicht drin, müsste Gott nicht sagen, komm raus. Und heute Abend ruft Gott dich nochmal in dein Herz hinein, komm raus aus diesem Denksystem. Verlass dieses Denksystem. Verlass diese falschen Sicherheiten. Lass den Herrn deine Sicherheit sein. Jesus bringt es auf den Punkt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost fressen und Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und die Diebe nicht stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist dein Herz. Fang an, wegzugeben. Fang an, dein Herz weit zu machen, Gott gegenüber. Es ist interessant, dass Paulus über diese Menschen in Ephesus, wo sie eine Sammlung gemacht haben, gesagt hat, sie gaben sich zuerst Gott und danach uns. Du kannst nicht einem anderen Menschen irgendetwas Gutes tun oder etwas geben, wenn du dich nicht vorher Gott selber gegeben hast. Es wird sonst nur eine religiöse Handlung sein. Aber wenn du dich Gott gegeben hast und in ihm zur Ruhe gekommen bist, dann kümmert es dich nicht mehr, was du hinterher machst, weil du weißt, du bist in seiner Hand. Ansonsten gibst du nur aus einem religiösen Interesse oder vielleicht bestenfalls aus Mitleid. Daran hat Gott kein Interesse. Gott möchte, dass du dich zuallererst ihm selber gibst. Alles ihm gibst. Alles. Dein ganzes Leben. Dein ganzes Sein. Vater, wir schließen einfach mal deine Augen, wenn du magst. Wir wollen jetzt in diesem Moment dich bitten, dass du uns führst, Herr. Jesus, wir sehnen uns danach, dass du unser Schatz bist. Du sollst unser Schatz sein. Jesus, wir möchten heute Abend unser Leben neu dir ganz und gar geben. Ohne Wenn und Aber. Vater, ich bete, dass du uns dafür vorbereitest. Wir wollen jetzt keine Steh mal auf, tralala, Gedöns machen, sondern Vater, ich möchte einfach bitten, dass du einen Prozess heute Abend anfängst in uns, einen Prozess. Und es ist ein Prozess. Es ist etwas, wo Gott in Ruhe mit dir arbeiten möchte. Aber ich denke, heute Abend fragt Gott dich, darf ich anfangen damit? Vater, ich bete, dass du uns hilfst, heute Abend unser Leben neu vor dich hinzulegen. Zu sagen, nimm alles. Meine Finanzen, meine körperliche Kraft, meine Berufung, mein Einfluss, meine Sphäre, was mich als Mensch ausmacht. Jesus, ich möchte heute Abend neu vor dir bekennen, es gehört alles dir. Ich bin nur Verwalter dieser Dinge. Und ich möchte diese Sachen loslassen, damit du der Herr wieder drüber sein kannst. Vater, da wo ich mich verstrickt habe in diesen Dingen und selber Herr geworden bin meines Lebens, woraus auch diese ganzen Sorgen und Ängste kommen, möchte ich diese Sachen loslassen. Vater, zeig mir konkret, was es für mein Leben bedeutet heute Abend hier. Zeig uns konkret, was es für jedes einzelne Leben konkret bedeutet. Ich bete, dass du in den kommenden Tagen konkrete Schritte aussprichst. Vater, die können bei jedem anders sein. Sprich du konkrete Schritte aus, Vater, und an. Jesus, wir wollen, dass die Herrschaft des Verstandes über unserem Leben gebrochen wird. Und dass die Herrschaft des Geistes beginnt. Du sollst der Herr unseres Lebens sein. Wir wollen dir von ganzem Herzen vertrauen, Jesus, von ganzem Herzen. Und nicht mehr unserem Verstand, unseren Ressourcen, unseren Stärken, Du sollst unsere Stärke sein. Du sollst unsere Kraft sein, Jesus. Vater, berühre jetzt Herzen. Ermutige uns zu Schritten, Vater. In Jesu Namen beten wir darum. Vater, ich bete, dass du aus uns eine Gemeinde machst, die dieses Prinzip leben wird in den Jahren, die vor uns liegen. Vater, wir wollen ein Licht in dieser Stadt werden. Wir wollen uns unterscheiden, nicht aus Stolz und Hochmut, sondern Vater, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, sollen sie fragen, wer bist du? Was bist du? Vater, wenn die Stürme über unser Land fegen, wollen wir feststehen. Wir wollen ein Leuchtfeuer sein. Wir wollen ein Felsen sein für andere Menschen, dass sie sich an uns ausrichten können. Vater, wir wollen ein Erbe, ein geistiges Erbe auch für unsere Kinder und Kindeskinder aufbauen. Dass wir ihnen ein geistiges Leben geben können, das würdig ist, geistlich genannt zu werden. Brich du durch, Jesus. Brich durch in unserem Leben, Herr. Dass du wieder König unseres Lebens wirst. Wir wollen als deine Braut, wie es am Ende des Hohen Liedes heißt, wer ist sie, die herauskommt aus der Wüste, gelehnt auf ihren Geliebten. Wir wollen uns nicht schämen, gelehnt an dich zu gehen. Du bist unsere Stärke, unsere Kraft. Hab deinen Weg jetzt in uns, Jesus. Gut, in der Seele.